ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
So, hallo. Schön, dass Sie heute hier sind. Mein Name ist Jara Hoffmann. Wir sprechen gleich über ein Buch. Miese Krise heißt das. Und dass Sie hier sind, zeigt auch, und das ist was Tolles, dass es Ihnen eben nicht egal ist, wie es mit uns als Gesellschaft weitergeht. Und schön ist auch, dass Ann-Sophie Henne, Annika Lülasch, Robin Jüngling sich dem Klimajournalismus verschrieben haben. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Hallo. Danke, dass wir da sein dürfen.
Ihr seid ja Journalistin, Journalisten. Ihr habt nicht nur das Buch geschrieben, sondern ihr habt ja auch einen Podcast. Ihr habt eine schöne Community bei Instagram. Nachhaltig kritisch heißt der Account. Ihr klärt immer wieder auch zu den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit auf. Und bevor es jetzt gleich ums Buch geht, wie habt ihr euch überhaupt gefunden und wie seid ihr auf die Idee gekommen, ich sag mal, Klimaaufklärung zu machen?
Ja, gefunden haben wir uns eigentlich im Studium. Damals hatten wir ein Projekt zum Thema Zukunft und da sind wir ganz schnell irgendwie bei Zukunft des Planeten auch irgendwie gelandet, Zukunft irgendwie auch der Menschheit. Wie können wir auf einem gesunden Planeten leben und haben uns da ein Projekt ausgedacht und sind dann über Umwege bei diesem Instagram-Projekt gelandet. Unsere Idee war einfach, dass damals die Plattform Instagram so ein bisschen ja, so aussah, dass wenn man den Hashtag Nachhaltigkeit eingegeben hat, dass man da sehr, sehr viele Beiträge zum Thema grünen Konsum gefunden hat, sehr, sehr viele Produkte und uns hat so ein bisschen das Angebot der Information gefehlt. Und diese Lücke, das war dann so unser Anspruch, diese Lücke wollten wir einfach selber füllen und wollten halt mit Informationen einfach zu dieser Krise ja, das anbieten. Und was uns dann so ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass wir wirklich eher lange Texte geschrieben haben, was für diese Plattform ja eigentlich unüblich ist, dass wir sehr, sehr viel mit sehr vielen Informationen gearbeitet haben, was bei so einer Plattform, wo die Informationsaufnahme oder diese Zeit, die man mit so einem Beitrag verbringt, vielleicht nicht so lang ist. Und da haben wir so mit vielen Sachen der Plattform gebrochen. Aber jetzt sind wir 5 Jahre später, also das war im Jahr 2019, 5 Jahre später. Und wir haben über 40.000 Follower mittlerweile auf Instagram, die unsere Beiträge lesen. Das heißt, irgendwas hat da auf jeden Fall einen Nerv getroffen und deswegen machen wir auch gerade einfach weiter so.
Ja, genau. Und ja, wir bekommen das Feedback oft, weil noch immer auf Instagram das so ist, dass eben viel so DIY, welches Waschmittel ist das nachhaltigste oder keine Ahnung, wie kannst du möglichst dein Baby nachhaltig, weiß ich nicht, aufziehen. Und wir bekommen das oft gefeedbackt, wieso geht ihr so tief in diese Systemebene? Wieso macht ihr so viele unterschiedliche Themen? Also wir machen wirklich Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, weil wir einfach das wichtig finden, auch dieses System hinter diesen Themen des Klimawandels aufzuzeigen. Und ja, ich kenne noch heute nicht so viele journalistische Angebote, die das nur auf den Klimawandel bezogen machen.
Und gleichzeitig habt ihr aber auch viele, also ihr habt den Text natürlich, der ist auch ein bisschen länger, aber die Bilder an sich, die sind ja total schön gestaltet und da kommst du auch wieder mit ins Spiel. Was war euch dabei besonders wichtig?
Also genau, ich bin die Illustratorin, ich mache alle Illustrationen auch im Buch, bis auf ein paar Grafiken, die vom Verlag kamen. Und ja, ich bin am Anfang damit reingerutscht und wir haben uns gar nicht so die Gedanken gemacht, sondern wir sind da quasi als Baby-Künstlerin und Baby-Journalistin so reingestartet und sind dann zusammen so gewachsen. Und mittlerweile sind die Illustrationen auf jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal, auch bei uns auf unserem Instagram-Account. Finde schon, dass man das dann erkennt, dass dann das von uns ist. Und deswegen bin ich auch mega happy, dass die auch so mit ins Buch reingerutscht sind und da jetzt auch so einen großen Teil oder das halt auch so ein bisschen aufwerten und auch auflockern.
Du hast es gerade schon gesagt, eure Community ist in den letzten Jahren ja ganz schön gewachsen. Was sind so Dinge bei dem Thema, die euch aus der Community auch immer wieder gespiegelt werden? Was ist total wichtig?
Ich glaube einfach sachlich über diese Krise aufzuklären, ohne vielleicht und da immer vielleicht auch ein Mittelmaß zu finden, wie man dieses Thema transportiert. Also dass man da natürlich, dass die Kommunikation bei so einem Thema sehr, sehr wichtig ist. Wir merken das ja, wie über das Thema gesprochen wird. Das geschieht auf verschiedene Weisen, dass man halt sehr ja, alarmierend irgendwie darüber berichtet. Manchmal vielleicht auch zu positiv, manchmal zu negativ. Und wir versuchen da einfach einen guten Mittelweg auch zu finden, um die Leute abzuholen, weil das Thema einfach furchtbar wichtig ist, dass es halt möglichst viele Menschen einfach verstehen, dadurch vielleicht auch ins Handeln kommen. Und das Erste, also dass man die Krise versteht, ist halt für uns das Wichtigste. Und ja, dafür arbeiten wir für den Kanal und dafür haben wir auch jetzt das Buch geschrieben, um vielleicht auch nochmal eine ganz neue Zielgruppe auch zu erreichen für das Thema.
Ja, genau. Also ich hatte auch gesagt, dieses Konstruktive ist was, was unsere Community sehr zu schätzen weiß, verständlicherweise so. Also eine Handlungsoption mit an die Hand zu bekommen, ohne dass das dann vereinfachend ist. Also ganz am Anfang hatten wir auch mal so Beiträge wie Fast Fashion, das große Problem. Und dann haben wir am Ende gesagt, naja, mach doch mal eine Kleidertauschparty. Also das ist natürlich immer die große Gefahr, auf Teufel komm raus, konstruktiv sein zu wollen, funktioniert dann manchmal auch nicht. Aber dieses Gefühl der Selbstermächtigung und dieses, wir können trotzdem etwas tun, um dieser Krise zu begegnen, auch wenn wir als Individuum die nicht abwenden können, ist uns voll wichtig und da merken wir auch, kommt viel gutes Feedback.
Könnt ihr da ein kleines bisschen konkreter sein? Weil das Thema Nachhaltigkeit, Klima, es ist ja mittlerweile eigentlich auch schon fast so ein sensibles geworden. Ne? Auf der einen Seite ist es so, wir alle wissen, wir müssen und wir können es vielleicht teilweise schon gar nicht mehr hören. Dann sind wir aber auch überfordert und wissen nicht, wie oder fühlen uns gelähmt. Ich kenne auch viele, die irgendwie viele, viele schlaflose Nächte haben, weil es sie einfach so erdrückt. Daher, wie, das ist ja auch schön, mit einer Community im Austausch zu sein, wenn ihr sowas gespiegelt bekommt, wie geht man denn damit um? Also zu sagen, okay, das Thema erschlägt mich jetzt nicht, sondern wir holen unsere Leute aus dieser Ohnmacht irgendwie raus und geben ihnen was mit an die Hand, dass sie auch Bock haben, selbstermächtigt nach vorne zu gehen.
Also wir können ja erstmal, glaube ich, für uns sprechen. Für uns ist dieses Projekt einfach der Weg, da auch rauszukommen, weil wir mit dem Projekt das Gefühl haben, aktiv zu werden. Und ich glaube, das hilft auch oft, wenn man sich auch manchmal von dem Thema ja, überfordert fühlt, in diese Aktion reinzukommen. Wir verstehen aber natürlich total, dass das Thema auch extrem belastend sein kann und dass man einfach auch manchmal Abstand davon braucht. Wir beschäftigen uns 5 Jahre quasi jede Woche, also eigentlich fast jeden Tag mit dem Thema. Und bei uns gibt es auch Phasen, wo es halt, wo die Realität einen einholt und wo man halt nicht wirklich hoffnungsvoll ist. Und da finden wir aber immer wieder den Weg aus diesem Loch halt uns eigentlich selber rauszuziehen, weil wir uns erstens halt dadurch, dass wir selbstständig an dem Projekt haben, auch unsere Auszeiten nehmen können, aber vor allem halt auch selber aktiv werden können, indem wir halt aufklären, indem wir für uns diesen Weg gefunden haben, etwas ja, gegen die Krise zu tun, einfach mit dieser Aufklärung. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man von dieser Krise vielleicht auch ein bisschen übermannt wird.
Ja, ich würde auch sagen, aktiv werden im Beruf, vielleicht in einem Verein, im Journalismus, wo auch immer man ist, sich in Gruppen zusammenzuschließen und wirklich sich auszutauschen. Also wir greifen auch immer ganz viel diese Klimagefühle auf, wie du gerade auch schon gesagt hast, diese Angst oder diese Machtlosigkeit oder diese Schuldgefühle. Und ich glaube, der erste Schritt ist immer erstmal zu sehen, anderen geht das auch so. Und es gibt ein ganz tolles Buch von den Psychologists for Future, das heißt Klimagefühle, die das eben auch so aufschlüsseln. Wie kann man damit umgehen, auch aus psychologischer Sicht? Und es ist immer erstmal der erste Schritt, das Gefühl auch erstmal zu sehen und anzunehmen und zu akzeptieren, denn es ist berechtigt. Also diese Angst ist berechtigt. Das Gefühl von Schuld und Machtlosigkeit ist ja alles erstmal nicht ohne Grund. Und im nächsten Schritt dann eben zu gucken, okay, wie kann ich für mich mit anderen daraus aktiv werden und so ein Gefühl, ja, dieser Selbstermächtigung erfahren.
Wir merken das ja jetzt alle schon ganz schön schnell. Ihr macht echt viel und auch auf vielen Kanälen. Jetzt muss man fairerweise sagen, es gibt unglaublich viele Bücher auf dem Markt zum Thema Klimakrise, Nachhaltigkeit. Hätten nicht irgendwie auch Podcast und Instagram-Account gereicht?
Ja, wahrscheinlich schon. Und tatsächlich ist das Buch so ein bisschen zu uns geflogen, weil wir auf einen Tag eine Nachricht im Postfach hatten von einem Verlag, der uns angeschrieben hat und uns angeboten hat, ein Buch zusammen zu machen. Und dann haben wir uns so besprochen und hatten da Lust drauf, weil das einfach nochmal das Potenzial hat, eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen. Klar, es gibt viele Bücher. Unser Ziel damit war eben auch, das wirklich ganz kurz und knapp und in einfacher Sprache zu machen. Und wir sind dann letztlich erstmal zusammengekommen, haben auch einen Vertrag unterschrieben. und haben uns erstmal 2 Monate komplett für den Schreibprozess geblockt, denn der Haken war, wir sollten das Buch in 2 Monaten schreiben. Und dann haben wir 3 Wochen angefangen zu konzeptionieren, zu schreiben, und dann wurde schon der Kontakt immer dünner, immer dünner. Irgendwann hat er uns gar nicht mehr zurückgeschrieben. Irgendwann hat er uns blockiert auf allen Kanälen. Und wir hingen total in der Luft. Also wir hatten diesen Vertrag unterschrieben, hatten irgendwie auch Angst, dass der dann nochmal auf uns zukommt und dann dieses Buch veröffentlichen will, das zu dem Zeitpunkt einfach nicht rund war. Und dann mussten wir uns mit einer Anwältin aus dem Vertrag rausklagen. Da hat er dann geantwortet. Und ja, wir haben da das ganze Spektrum an Emotionen ziemlich durchgemacht und waren total desillusioniert, auch erstmal von dieser Verlagsbranche, die wir ja gar nicht kannten. Und haben uns dann entschlossen, unser Erlebnis auf Instagram zu teilen. Einfach aus dem Grund, weil wir dachten, vielleicht hilft das auch unserer Community, zu erfahren, was wir daraus gelernt haben, nämlich wirklich auch in professionellen Beziehungen so oft das Bauchgefühl zu hören. Und wir haben eigentlich ziemlich früh gewusst, das stimmt irgendwas nicht. Und es hat sich so ein bisschen zu glatt angefühlt und zu, ja, macht einfach mal. Und wir wollten das dann aber irgendwann so unbedingt oder hatten auch schon so viel rein investiert, dass wir immer, immer weitergemacht haben. Und das würden wir, glaube ich, heute auf jeden Fall anders machen. Und dann hat unsere Community unter dem Beitrag ganz viele Verlage verlinkt. Also wirklich, ich glaube, über 400 Kommentare. Also wirklich verrückt, sodass dann letztendlich einige Verlage auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, schickt mal rüber, wir gucken mal, ob es bei uns reinpasst. Und dann hat sich irgendwann auch der Katapult Verlag gemeldet, den wir zu dem Zeitpunkt schon kannten und sehr, sehr zu schätzen wussten. Und dann haben wir mit Katapult ein neues Match gefunden und ja, sind im Rückblick mega dankbar dafür, weil das Buch 1000-mal geiler geworden ist, wir viel mehr Zeit dafür hatten und ja, auch tollere Illustrationen da reinnehmen konnten. Vielleicht willst du da noch erzählen.
Ja, die Idee von dem Buch mit dem ersten Verlag war, das so sehr abgespeckt zu machen. Das heißt, er meinte, es wäre zu teuer, das bunt zu drucken, und hat mir quasi gesagt, okay, du kannst gerne Illustrationen machen, aber bitte schwarz-weiß. Und ja, also ich habe, glaube ich, noch keine einzige Schwarz-Weiß-Illustration in meinem Leben gemacht und stand da vor so einer Herausforderung. Und die beiden hatten dann schon angefangen, eben ihren Text zu schreiben. Und so nach 2 Monaten war eigentlich geplant, dass ich mich hinsetze und dazu diese Schwarz-Weiß-Illus mache. Und der Kontakt wurde immer, immer weniger. Und dann habe ich auch gesagt, bevor der sich jetzt nicht meldet, setze ich mich jetzt nicht hin und zeichne irgendwas, was sehr gut war, weil das halt umsonst gewesen wäre, weil ich jetzt die Möglichkeit hatte, Farben zu verwenden, wo ich sehr, sehr froh drüber bin, weil ich sehr gerne Farben mag. Und ja, für mich hatte der uns quasi zum richtigen Zeitpunkt geghostet, weil ich noch nicht angefangen hatte zu arbeiten. Das heißt, ich habe mit meiner Arbeit nicht drunter gelitten. Das Einzige, was halt für mich super schwierig war, war halt diese Zeit. Also ich habe das ja mitbekommen, und dann so behandelt zu werden in einem beruflichen Kontext, das ist einfach so, so schwierig. Also für die beiden vor allem, weil da schon so viel Liebe und Herzblut drin gesteckt hat. Und eigentlich waren wir dann auch schon so, okay, egal, wir lassen es, wir machen kein Buch. Und Ansi hat uns dann zum Glück da durchgezogen und hat gesagt, nee, komm, wir machen noch ein Buch, wir schauen noch mal. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein sind wir beide ihr sehr dankbar, weil wir jetzt so doch sehr, sehr stolz und glücklich sind, was da am Ende bei rausgekommen ist.
Ich finde, das ist ja ein Applaus wert, dass sie es trotzdem geschafft haben. Wahnsinn. Mir tut es auch ehrlich gesagt ganz persönlich leid, weil ich finde das so schade für euch, für die Arbeit, die da reinfließt, für die Erfahrung, die man machen muss, aber auch vor allem für die Branche, die sowieso, glaube ich, viele junge Leute braucht, die Bock haben, die Lust haben und die Dinge mal eben auch ein bisschen anders aufziehen. Und ihr zeigt das ja auch in dem Buch sehr gut, dass es auch ein bisschen anders geht. Wir sprechen gleich noch ein bisschen expliziter darüber. Ihr hattet schon erwähnt, ihr hattet eigentlich nur 2 Monate Zeit, habt euch dann ja aber auch ein bisschen mehr Zeit genommen durch den Wechsel. was euer Buch ja auszeichnet, ist, dass es vielleicht nicht unbedingt die Geschichte neu erzählt, aber dass es eben Informationen zusammensammelt, filtert, selektiert aus diesem ganzen Wust an Informationen, die zum Thema Klima und Nachhaltigkeit eben kursieren und die eindampft auf diese Seiten, die wir hier sehen. Wie lange hat es gedauert, das zu recherchieren, zusammenzusammeln und zu erkennen, was ist das Wichtigste, was muss unbedingt rein und was können wir irgendwie auch rauslassen?
Also ich glaube, insgesamt haben wir jetzt 1,5 Jahre fast mit dem Projekt, glaube ich, verbracht. Und also das letzte Jahr haben wir wirklich eigentlich komplett an dem Buch gearbeitet. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Und dadurch, dass wir uns ja auch schon einige Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wussten wir auf jeden Fall, welche Fakten ganz essentiell sind, um das Thema zu verstehen. Aber uns war auch wichtig, natürlich irgendwie diese Dimension Klimakrise so ein bisschen weiter zu fächern, weil es gibt ja natürlich da einerseits irgendwie das Physikalische, das da mitschwingt, aber vor allem auch das, was sozial auch mitschwingt bei der Krise. Und das war uns wichtig, dass wir wirklich sagen, Klimakrise ist jetzt nicht irgendwie nur, es wird wärmer, sondern es ist natürlich auch ganz viel mehr. Und das wollten wir auf jeden Fall halt transportieren. Und das hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen an diesen Sektionen entlang gehangelt. Also wir haben gesagt, okay, wir müssen mal schauen, wie sieht es denn heute aus? Was sind die Folgen der Klimakrise schon heute? Wie wird das morgen, also 2030, wenn wir wahrscheinlich 1,5 Grad Erhitzung oder mehr haben? Und wie wird das 2050, wie wird das Ende des Jahrhunderts? Wie wird eine Welt aussehen unter diesen Bedingungen? Sowohl was Biodiversität angeht, aber natürlich auch einfach die Ungerechtigkeiten, die damit einhergehen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen noch eine Sektion Ungerechtigkeiten. Also was sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen globaler Norden und globaler Süden? Wie wirkt sich die Kolonialisierung bis heute auf die Ungerechtigkeit dieser Klimakrise aus? Dann sind wir auf diese Klimagefühle weiter eingegangen, weil das auch so ein Thema ist, mit dem, ja, das uns total geholfen hat, auch mit unseren Klimagefühlen umzugehen. Dann haben wir einige Mythen aufgegriffen, was irgendwie auch aus persönlicher Erfahrung, glaube ich, kam, auch auf Instagram, weil einem immer wieder die Leute begegnen, die eben sagen, ja, das Klima hat sich aber doch schon immer verändert oder Technologie wird uns schon retten. Und dann haben wir uns so ein paar dieser gängigen Mythen angeschaut und uns dann am Ende auf die Sektion Wandel konzentriert, wo wir uns ganz viele verschiedene Bereiche anschauen, so Energie, Wirtschaft, und schauen, wie könnte ein sektorübergreifender Wandel denn aussehen, um mit etwas Konstruktivem zu enden.
Ich finde ja, euer Buch ist wirklich so ein gutes, so wie so ein Ratgeber. Also man kann das so mit an die Hand geben, wenn man ein bisschen unsicher ist, manchmal auch in so Debatten über Klimakrise. Man weiß manchmal nicht so richtig, okay, habe ich jetzt alle Fakten auf dem Schirm, bin ich da gut genug drin und so weiter. So bringt es das eigentlich ganz gut auf den Punkt, was man wissen muss und was einem auch hilft, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Und was ich schön finde, ist vor allem auch eure Sprache daran. Und bevor wir darüber noch ein bisschen mehr sprechen, würde ich mich total freuen, wenn ihr diese eine Stelle, die wir vorhin rausgesucht haben, mal ganz kurz lest.
Ja, die Stelle kommt aus dem Kapitel Landwirtschaft und leitet das Kapitel ein. Mehr als 16 Millionen Hektar werden in Deutschland landwirtschaftlich genutzt. Das entspricht flächenmäßig dem 65-fachen des Saarlandes, 23 Millionen Fußballfeldern oder, für diejenigen, die sich tatsächlich etwas darunter vorstellen wollen, ungefähr der Hälfte von Deutschland.
So, kurz und knackig. Ich bin ja Journalistin. Sie kennen es wahrscheinlich, in den Medien hört man das ganz oft. So und so viele Fußballfelder, so und so mal das Saarland. Das ist natürlich gut, weil das so eine etablierte Größe ist, aber keiner kann sich was drunter vorstellen. Und für mich war das ganz erfrischend, das nochmal so zu lesen, weil ihr habt total recht. Man kann sich nichts drunter vorstellen. Und halb so groß wie Deutschland, da hat man zumindest so eine Ahnung irgendwie von einer Einordnung. Und da gehen zwei Dinge einher. Das ist einmal diese Sprache, die sehr einfach gehalten ist, aber nicht jetzt nur auf Kinder zum Beispiel abzielt, und die Illustration, die ja genau das auch unterstützen. Also jetzt nicht, dass Kinder und Jugendliche jetzt hier die Welt erklärt bekommen, sondern dass sie ja irgendwie universell trotzdem gelten, aber für alle einfach verständlich sind. Warum habt ihr euch vor allem auch in der Kombination genau dafür für Sprache und Bebilderung entschieden?
Ich glaube, das ist irgendwie auch einfach so entstanden. Als wir angefangen haben oder als sie angefangen haben zu schreiben, war der Stil auch noch ganz anders. Aber wir haben ja jetzt 4 Jahre Erfahrung, oder? Auf Instagram? 5? Okay. Mit Texten. Und ich glaube, mit der Zeit merkt man dann einfach, wie man die Leute am besten erreicht. Und ich bin jedes Mal begeistert von den Worten, die die beiden wählen und wie die Sachen erklären. Und auch für mich, ich lese das ja dann alles auch quasi einfach so, als würden sie das für mich auch schreiben. Und dann denke ich mir auch immer so, wow, diese Sprache. Und dann ist dann immer zwischendurch nochmal so ein bisschen Humor mit drin und ist auch in dem Buch, das ist auch so alles super erklärt. Und ja, zu den Illustrationen weiß ich nicht.
Ich glaube, zu der Frage noch, das Thema ist halt einfach ein sehr schweres Thema. Wir haben ja vorhin schon kurz über diese Verdrängung gesprochen, die ja ganz natürlich ist bei so Themen und dann einfach ja, hochkommt. Und ich denke, dass man auch über so ein bisschen lockerere Texte so ein Thema besser vermitteln kann, weil man dann nicht nur diese krassen Fakten raushaut, die wir wahrscheinlich auch alle schon 20.000 Mal gehört haben, sondern das ist halt ein bisschen in manchen Stellen, wo es sich anbietet, in den Kapiteln halt ein bisschen lockerer verpackt. Ich meine, das Buch heißt Miese Krise. Das ist ja auch schon so ein bisschen, dass wir damit spielen, dass wir es so ein bisschen auflockern wollen, aber natürlich trotzdem nicht die Augen vor der Realität irgendwie verschließen wollen, weil das Thema halt trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Aber man soll das Buch jetzt auch lesen können. Also wir haben ein Kompliment bekommen von jemandem, der gesagt hat, ich habe das Buch gelesen und das habe ich sonst nicht bei Sachbüchern, dass ich es halt weiterlesen wollte unbedingt. Und das war irgendwie das schönste Kompliment, das wir dafür eigentlich bekommen konnten.
Ja, und noch zu den kurzen Sätzen und der einfachen Sprache war auch wirklich die Zielgruppe, die wir uns überlegt hatten, halt wirklich Menschen, die sich noch nicht so viel mit dem Klimawandel vielleicht auseinandergesetzt haben. Vielleicht auch Menschen, die mal nicht studiert haben, die eben nicht aus dieser klassischen elitären Blase kommen, wo das Klimathema eben oft verhaftet bleibt. Und wir haben dann manchmal so an unsere Onkel gedacht oder so und haben wirklich versucht, das auch für die zu schreiben irgendwie. Also es eignet sich so als Mensch, der sich auch, oder Person, die sich viel mit dem Thema beschäftigt, auch als Geschenk für vielleicht Menschen, die das eben noch nicht gemacht haben.
Ich würde ganz gern kurz einmal noch beim Thema Sprache bleiben. Und zwar, was ihr auch schön erklärt, ist ja, auf welches Framing es beim Thema Klima ankommt. Ja, zum Beispiel 1,5 Grad Ziel, 1,5 Grad Grenze. Wie wichtig, also welche Rolle spielt insgesamt die Sprache beim Klima?
Ich denke, es ist sehr wichtig, um halt die Krise auch zu verstehen, weil natürlich so Ziel was ganz anderes oder was ganz anderes mitschwingt, als wenn man von einer Grenze spricht. Und deswegen, das ist für uns natürlich auch für ein Buch dann besonders wichtig, dass wir da auch einheitlich bleiben. Deswegen haben wir da einige Sachen halt für uns festgelegt. Wie wollen wir diese Krise benennen? Weil oft wird ja auch gar nicht von der Krise gesprochen, obwohl man andere Dinge natürlich sofort in eine Krise übersetzt. Zum Beispiel die Corona-Krise. Bei der Klimakrise ist es mittlerweile auch angekommen, auch wenn man oft halt vom Klimawandel spricht. Mit dem Wort Wandel schwingen dann auch wieder andere Sachen mit. Und deswegen war es für uns halt ganz wichtig, dass wir da ganz klar festlegen, welche Begriffe wir benutzen, was mit diesen Begriffen auch dann wirklich mitschwingt und dass wir da halt wirklich dann einheitlich die Sache angehen, damit man halt da das vielleicht auch mit sich mitnimmt und diese Krise halt so behandelt, wie sie halt behandelt werden sollte.
Ganz kurz mal noch, was gab es Dinge zum Beispiel, die euch bei der Recherche oder dem ganzen Prozess erst so richtig klar geworden sind bei dem Thema, die ihr vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet?
Wir haben uns auf Instagram immer so ein bisschen um das Thema Landwirtschaft gedrückt, weil das einfach ein Thema ist, das einfach schwierig ist, das auch sehr polarisiert. Und ja, irgendwie haben wir uns da so ein bisschen drumherum gedrückt. Und da war tatsächlich viel, da haben wir auch mit einer ganz tollen Expertin, ich weiß nicht, ob sie gerade da ist, Claudia Hunnicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung uns ausgetauscht, weil das wirklich Landwirtschaft, Tierhaltung und auch eben dieser Sektor Ernährung für mich noch so eine kleine Blackbox waren. Also klar, dass jetzt Veganismus vielleicht natürlich mehr Sinn macht als eine fleischlastige Ernährung, aber dieses Kapitel so zu schreiben, dass es nicht ideologisch ist, also zu sagen, wir brauchen nur noch ökologische Landwirtschaft und alle müssen jetzt vegan werden, sondern das irgendwie so faktenbasiert wie möglich und damit auch so untermauert von eben fachlichen Argumenten wie möglich, das, ja, das war für mich was Neues und da habe ich auch noch viel Neues erfahren.
eine allerletzte Sache, ganz kurz und knapp, weil wenn wir euch jetzt hier schon als Expertinnen und Experten hier vorne haben, ihr seid so driftin in dem Thema, was ist so dieser eine Hebel, den wir alle vielleicht ganz schnell umsetzen können mit der größten Wirkung?
Ich würde sagen, informieren. Das ist der erste Schritt, dass man einfach die Krise versteht. Es geht zum Beispiel mit so einem Buch, gibt es vorne am Katapultstand, da sind wir gleich auch nochmal. Aber ja, gibt es natürlich auch noch von vielen anderen Anbietern, dass man einfach diese Krise versteht, weil ich glaube, wenn man sie versteht, dann fällt es einem viel, viel einfacher, auch ins Handeln zu kommen und sich von dieser Krise nicht irgendwie ja, so hilflos zu fühlen, worüber wir auch gesprochen haben. Ich glaube, das ist der erste Schritt, der auch bei uns sehr, sehr viel angestoßen hat und ich glaube, dass das bei vielen dann auch ein Weg raus sein kann aus diesem Klimaloch oder wie man es auch nennen mag.
Ganz, ganz lieben Dank. Danke, dass ihr so viele Einblicke gegeben habt. Danke, dass Sie alle da waren, sich dafür interessieren und wahrscheinlich können wir gleich mit euch noch neben der Bühne ins Gespräch kommen. Dankeschön.
Danke.
Danke für die Fragen.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.